Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, zu Beginn dieses Jahres möchte ich gerne ein paar Gedanken sagen zur Jahreslosung, die uns begleiten kann und soll durch dieses kommende Jahr. Diese Losung wird ja ausgewählt von den christlichen Kirchen und wir haben das ja gemein, dass dieser Vers über diesem Jahr stehen kann, wenn wir denn wollen. Die Jahreslosung steht bei Johannes im 6. Kapitel, Vers 37 und heißt, und das ist ein Wort Jesu, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Eine schöne Jahreslosung, eine tröstliche finde ich. Trotzdem finde ich es auch nicht, oder ja, es ist auch ein bisschen gefährlich, so eine schöne Jahreslosung zu haben. Ich finde, bei solchen Texten, bei solchen Versen aus der Bibel ist immer die Gefahr, dass das wie so ein Kalenderspruch wirkt. Irgendwie sagen wir alle dazu, ja, schön, hört sich nett an, wieder ein freundliches Wort aus der Bibel. Und wussten Sie, dass dieses Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, aus einem längeren Gespräch stammt, das Jesus hatte mit seinen Jüngern und anderen Zuhörern und dass dieses Gespräch endet auf folgende Art. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Das war das Ergebnis dieses Gesprächs. Und man fragt sich, nanu, das klingt doch alles so schön harmonisch und nett. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und deswegen möchte ich gerne gemeinsam mit Ihnen mal in den größeren Zusammenhang schauen. Denn ich finde, das trifft auf die meisten Bibelverse zu. Sie gewinnen eigentlich an Tiefe und ihre eigentliche Kraft erst dann, wenn wir sie in ihrem Zusammenhang verstehen und die Hintergründe dessen, was da gesagt ist, mithören. Das Gespräch, von dem ich gerade berichtet habe, zwischen Jesus und seinen Jüngern, findet statt oder fand statt nach der sogenannten Speisung der 5000. Eine riesige Menschenmenge war zu Jesus gekommen, um ihn reden zu hören. Und es waren so viele, und sie haben so gespannt zugehört, dass sich ja dann die Frage gestellt hatte, der Tag neigt sich schon dem Ende zu. Wie kriegen wir die Leute denn eigentlich alle satt? Eine echte Großveranstaltung, ohne dass das Catering ordentlich durchdacht war. Und Sie kennen die Geschichte vermutlich, dass Jesus dann sagt, hört euch doch mal um, was haben wir denn da zu essen? Und dann sind das 5 Brote und 2 Fische und das reicht. Jesus nimmt das Wenige, was da ist, dankt dafür und lässt es dann austeilen unter alle. Und das, was da ist, reicht, dass Tausende von Leuten satt werden. So heißt es da, so steht es da im Johannesevangelium. Und die Leute, die sind richtig begeistert von dieser Erfahrung. Und danach, da folgen sie Jesus. Am nächsten Tag ist er plötzlich nicht mehr da, ist am anderen Ufer des Sees Genezareth und sie pilgern alle dahin, um ihn weiterzuhören, weil sie von diesem Brotwunder so beeindruckt sind. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Da heißt es im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, sagt Jesus, ihr, also die ihr jetzt mir hinterhergereist seid, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Diesen Unterschied zwischen verderblicher Nahrung und Nahrung zum ewigen Leben, was meint er eigentlich damit? So ein bisschen merken wir das ja auch, dass viele Dinge, wonach wir Hunger haben in unserem Leben, die sind für den Augenblick. Und es ist schön, sie im Augenblick zu genießen, aber wir merken auch, richtig nachhaltig ist das nicht. Und der eigentliche Wert des Lebens besteht in was anderem als oftmals so seinen Hunger nach Genuss kurzzeitig zu befriedigen, oder? Was sind eigentlich Ihre Wünsche fürs neue Jahr? Manche Menschen setzen sich ja zum Jahreswechsel hin und überlegen so, was erwarte ich, was wünsche ich mir vom neuen Jahr? Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre Hoffnungen für 2022? Was ist da dabei? An dem, wonach Sie hungern in den kommenden Monaten. Vielleicht wünschen Sie sich Erfolg in Ihrem Beruf oder Anerkennung. Manche wünschen sich, oder wir alle eigentlich, oder? Wir wünschen uns, dass so bestimmte Bedürfnisse, die wir haben, einfach befriedigt werden. Die Bedürfnisse nach Nähe, nach wahrgenommen werden, nach Zärtlichkeit. Manche wünschen sich vielleicht, dass das Leben nächstes Jahr wieder spannender wird. Stimulation, Erlebnisse, das so Dinge, wo man spürt, hey, ich bin lebendig und nicht nur immer zu Hause eingesperrt. Manche wünschen sich vielleicht das ganze Gegenteil, endlich mal zur Ruhe kommen. Wir alle wünschen uns wahrscheinlich Gesundheit. Ja, wonach hungern wir? Letztlich könnte man es unter dem einen großen Begriff zusammenfassen. Wir hungern nach erfülltem, gelingendem Leben, oder? Und jetzt sagt Jesus, es gibt bei dem, wonach wir da so hungern, einen Unterschied zwischen verderblicher Nahrung, die nur kurzzeitig satt macht, und Nahrung fürs ewige Leben, also sowas wie echte, vitale Nahrung, in der Leben drinsteckt. Was meint Jesus, wenn er vom ewigen Leben spricht? Er meint damit Leben, das kann ich jetzt heute nur ganz kurz zusammenfassen, Leben, das Sinn erfüllt ist. Leben, das einen Unterschied macht. Leben, das eine Segensspur hinterlässt. Und solches erfülltes Leben ist ein Leben, das selbst über den Tod hinausreicht. Ja, ewiges Leben im Neuen Testament meint unbedingt auch, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass wir, nachdem wir gestorben sind, auferweckt werden zu einem Leben der Erfüllung. Aber ewiges Leben bedeutet eben auch, dass es jetzt schon, heute und hier, Anfang Januar 2022, ewiges Leben sein soll. In diesem Sinne, wie ich es versucht habe zu beschreiben. Also bemüht euch um Nahrung, die zum ewigen Leben vorhält, sagt Jesus. Wie geht's weiter in dem Gespräch? Da fragten seine Zuhörer ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Die Zuhörer sagen, na gut, also wenn darin das Eigentliche besteht, dass wir dir vertrauen, dir glauben, dir nachfolgen, dass wir glauben, dass du von Gott kommst, das musst du uns erstmal beweisen. So einfach lassen wir uns darauf nicht ein. Ganz ehrlich, ich finde diesen Wunsch verständlich. Haben wir das nicht alle auch in uns, dass wir sagen, ah, Gott, nun zeig dich doch mal. Und wenn wir Gespräche führen über den Glauben, dann ist doch unser Zweifel ganz oft darin begründet, dass wir sagen, es gibt so wenig echte Beweise dafür, dass Gott wirklich da ist, dass es ihn gibt und dass unser Leben ihn interessiert. Und gerade wir postmodernen Menschen sind doch sehr darauf geschult, Dinge nur dann zu glauben, wenn sie uns bewiesen werden. Und zwar richtig hieb- und stichfest. Irgendeine Studie reicht da nicht. Beweis uns doch, dass du Gottes Sohn bist. Diese Bitte, ich kann sie verstehen, sie begegnet Jesus ganz oft. Aber wieso bloß lässt sich Gott darauf nicht ein? Und auch Jesus, der ja manches an Zeichen getan hat, der manche wundersame Dinge vollbracht hat, und das hat sich ja auch rumgesprochen zu seiner Zeit, und wir erleben so etwas auch heute, aber all diese Dinge taugen nicht als Beweis. Und wenn es ums Beweisen ging, dann hat er sich dem immer entzogen. Warum bloß? Ich persönlich glaube, es liegt auch vielleicht wesentlich daran, dass wenn es um Gott geht, dann geht es um die Liebe selbst. Und Liebe, die kann man eben nicht beweisen. Beweis mir, dass du mich liebst. Dieser Satz als solcher ist schon der Tod der Liebe in einer Beziehung. Gleichwohl kann Liebe sich als echt erweisen im Leben und im Erleben. Und da, wo Menschen sich lieben, da wird das auch anfassbar und spürbar, begreifbar und erfahrbar. Aber es taugt nicht als Beweis. Wo wir es mit Liebe zu tun haben, da ist sie immer nur dann erfahrbar, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir uns ihr aussetzen. Wenn wir Ja dazu sagen. Und wenn ein Ehepaar vor der Hochzeit, ein Brautpaar vor der Hochzeit sagt, beweis mir, dass du mich liebst, dann sage ich bei der Hochzeit Ja. Dann würde ich den Leuten abraten zu heiraten. Und ich glaube, das hat damit etwas zu tun, dass Gott nicht beweisbar ist und dass er sich dem Beweis auch immer wieder entzieht. Aber er ist erfahrbar, wo man sich auf ihn einlässt. Und genau darum geht es Jesus ja im Gespräch mit den Jüngern. Ich lese mal weiter. Jetzt spricht Jesus wieder: Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Sie hatten ja die Speisung der Tausende erlebt. Gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Das ist unsere Jahreslosung. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Die Zuhörer haben Beweise gefordert und nun sagt er, ich stehe hier vor euch. Ich bin da. Und wenn euch der Vater zu mir führt, dann werde ich euch nicht abweisen. Ihr sucht so etwas wie einen Erweis dessen, dass ich der zur Welt gekommene Gott bin, ja dann glaubt, lasst euch ein auf mich, vertraut mir und dann wird sich das erweisen. Dann werdet ihr merken, das ist wie Brot, das zum echten Leben führt. Aber das ewige Leben, das kann nur empfangen werden. Ich lese nochmal, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie kommen wir zu Gott? Wie kommen wir zu Jesus? Doch nicht mit überzeugter, stolzgeschwellter Brust, sondern oft voller Zweifel. Oft, indem wir uns unwürdig fühlen, weil wir uns kennen und wir wissen, was da alles an dunklen Flecken in unserem Leben ist. So kommen wir doch zu ihm. Wir kommen zu ihm mit dem Gefühl, dem eigentlich nicht gewachsen zu sein. Diesem Anspruch, dieser Klarheit, dieser Gnade, dieser Wahrheit, der wir in Jesus begegnen. Wir kommen am Ende oftmals nicht aus eigenem Antrieb und Kraft, sondern weil wir gezogen sind. Weil wir spüren, da ist Rettung, die ich brauche. Und wenn wir so zu Jesus kommen, sagt er, ich weise dich nicht zurück. Wann immer du im kommenden Jahr in deinem Leben überhaupt, wann immer du sagst, eigentlich bin ich unwürdig, eigentlich genüge ich mich nicht und eigentlich graut mir auch ein bisschen so vor dem Anspruch des Glaubens, dann darfst du trotzdem vertrauensvoll zu ihm kommen. Er wird dich nicht zurückweisen. Und er sagt dir zu, wenn du zu mir kommst, dann wirst du das finden, was du suchst. Und ich werde dich selbst aus dem Tod auferwecken. Ich bin das, wo du das echte Leben findest. Das ist nicht einfach zu hören. Und ich lese mal weiter, wie die Zuhörer reagiert haben. Sie waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Er wiederholt das in diesem Gespräch immer wieder. Wir fordern Beweise und er steht vor uns und sagt, hier bin ich. Ich bin. Gott kommt leibhaftig zu dir. Gott kommt nicht als Zauberkünstler, der dir Kunststückchen zeigt, sondern er kommt als Gegenüber, als der, der dir entgegentritt und sagt, vertrau mir und lass uns miteinander dein Leben gestalten. So ist Gott. Dazu hat er dich übrigens geschaffen, als Gegenüber, um mit dir zu leben. Jesus sagt nochmal, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt. und ich lebe durch ihn, genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist das Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, wir tun das ja gleich im nächsten Gottesdienst, dann willigen wir ein. Dann sagen wir, ja, mit meiner kleinen Kraft will ich das glauben, dass du, Jesus, das lebendige Brot bist, das Brot des Lebens. Und wir nehmen ihn sozusagen als echtes, lebensspendendes Lebensmittel in uns auf, als das Lebensmittel, das ewiges Leben gibt. Das ist eine Zumutung, dass Gott uns so entgegentritt und sagt, lass dich vertrauend auf mich ein. Nimm mich so in dein Leben auf, dass ich es mitgestalten kann mit dir gemeinsam. Das ist eine Zumutung, weil Gott uns auf diese Weise nicht einfach in Ruhe lässt und sagt, mach mal, am Ende wird schon alles gut. Er tritt uns entgegen. Und darum jetzt der Schluss dieses Gesprächs. Da steht tatsächlich, diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Gott kommt zur Welt und sagt, komm zu mir und lass dich auf mich ein. Wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht abweisen. Aber dass er so konkret uns entgegentritt, das ist nicht einfach ein netter Kalenderspruch, sondern da geht es um alles. Es ist eine Zumutung, ja, aber für die, die sich darauf einlassen, ist es ein Riesengeschenk. Und ich wünsche es Ihnen und euch, diese Erfahrung. Und dass sich so Gott selbst, der die Liebe ist, in eurem und ihrem Leben erweist. Amen.